Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Ihr merkt es schon an meiner Stimmung. Es läuft wieder. Es läuft beim VfB seit einiger Zeit. Und wen gibt es Besseres, mit dem ich darüber sprechen könnte, als den frisch gebackenen Weltfußballer Rodri, das Pendant von der NWZ, Lars Blanke. Moin, Lars.
Sarum, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du voller Energie und Tatendrang streckst, aber jetzt die Nummer mit Rodri verstehe ich jetzt schon wieder gar nicht.
Ja, Holding Six, ne?
Wie kommst du denn jetzt auf Rodri?
Ja, weil du eine Bank bist. Aha. Du bist quasi der Weltfußballer-Sportjournalist der NWZ.
Ja.
Wenn wir hier so einen Preis hätten, du hättest ihn dir verdient.
Ja, darum. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde mal sagen, wir fangen mal lieber thematisch an. Du verwirrst mich auf ganz vielen Ebenen.
Freue dich doch, dass ich mal nett zu dir bin. Eigentlich bin ich immer nett zu dir, ne? Aber andersrum.
Ja, manchmal. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir gut gelaunt in die Woche starten können.
Ja, müde, aber gut gelaunt.
Der VfB jetzt schon seit, wie viel sind es? Seit 4 Spielen nicht mehr verloren hat.
4 Spiele jetzt mittlerweile ungeschlagen.
Und es auch endlich mal in der Tabelle bergauf geht, nicht? Also man sieht es auch mal.
Man sieht es,
haben es in den Spielen schon gesehen, dass es von der Leistung bergauf geht, aber jetzt sieht man es auch, wenn man sich die Tabelle anguckt.
Nach dem 4:1 Sieg bei Mitkonkurrent unten im Tabellenkeller Teutonia Ottensen ist der VfB Oldenburg geklettert in der Tabelle. Ich glaube mittlerweile auf den 15. Rang. Das heißt, sie haben die Abstiegsplätze das erste Mal so richtig verlassen, auch wenn ein, zwei Teams hinten dran noch, ich glaube, ein oder auch zwei Partien weniger gespielt haben.
Ottensen direkt dahinter hat 2 Spiele weniger. Genau. St. Pauli direkt davor hat 2 Spiele weniger.
Das tut jetzt aber erstmal nichts zur Sache.
Lass mich doch aussprechen. Die beiden spielen interessanterweise am Mittwoch gegeneinander ihr Nachholspiel. Ottensen gegen St. Pauli. Das heißt, am Mittwoch wird sich die Tabelle da unten schon wieder ein bisschen verändern.
Ja, da kann man immer ein Auge drauf haben. Da werfen wir auch nachher nochmal einen Blick drauf, wenn wir über das Spiel gesprochen haben. Wir werden das natürlich wieder minutiös, detailliert mit einer 1A-Expertise hier Szene für Szene auseinandernehmen, das Spiel gegen Ottensen.
Was hast du heute Morgen genommen?
Ich habe mir zu viele Videos von Guardiolas Halbzeitansprachen angeguckt, glaube ich.
Hast du dir tatsächlich was angeguckt?
Nö.
Nee.
Nein, ich bin letztens auf einem Video.
Weil mein Feed wurde tatsächlich irgendwann letztens an Guardiola mal in der Kabine eingespielt mit irgendeiner Brandrede, aber gut.
Ja, bei mir war letztens ein ganz interessanter Mix. Mir wurden Videos von Steffen Baumgart und von Guardiola vorgeschlagen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert und dann am Ende hatte ich einen sehr interessanten Mix zusammen.
Wir wollen aber an dieser Stelle Äpfel mit Birnen nicht vergleichen.
Das stimmt. Der eine ist ein Weltklasse-Trainer und der andere ist Spanier. Belassen wir es dabei.
Puh.
So, schöner Start in die Folge. Also, 4:1.
Besser werden.
4:1 gegen Ottensen. Ihr merkt, es war auch ein spielfreies Wochenende. Nur Nationalmannschaft. Ja. Man hatte jetzt.
Das war schön anzugucken, aber also es war ja ein wirklich schönes Spiel zum Angucken.
Ja, aber
konntest du dir aber auch tiefenentspannt bei, ja, ich wollte jetzt nicht sagen bei 5 Weizen, aber okay, sage ich mal.
Oh, lässt
Weizen
tief angucken. Blicken, Lars. Interessant. So, jetzt habt ihr genug wieder von uns. So langsam wollen wir auch mal reinkommen. Also 4:1 gegen Ottensen hatte sich, hört sich am Ende sehr klar an. Ich finde, ja, ob es jetzt wirklich am Ende so deutlich war auf dem Papier, kannst du vielleicht besser beurteilen. Du hast es ja schließlich live miterlebt. War es am Ende wirklich so klar? Also ich habe es auch gesehen, aber nur vor dem Bildschirm. Ich meine, wenn man vor Ort ist, ist das Gefühl ja noch immer noch mal ein bisschen anders.
Also 4:1 ist jetzt vielleicht ein Tick zu hoch. wenn man bedenkt, dass Olubongo nochmal kurz vor Schluss das 4-1 gemacht hat. Das war vielleicht das eine Tor zu viel, aber in der zweiten Halbzeit, zur Halbzeit hat es ja 1-1 gestanden, war der VfB schon die klar bessere Mannschaft und hat absolut verdient gewonnen. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt 3-1, aber ob jetzt 3-1, 4-1, du weißt ja, da werden die Räume ein bisschen
größer
in der Schlussphase. Auf jeden Fall ein vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit sehr überzeugender Auftritt, sehr verdient. Das haben wir gerade auswärts in dieser Saison schon anders erlebt. Das haben wir auch gerade auf dem Kunstrasen am gleichen Spielort hat der VfB ja schon 0-5 beim HSV 2 verloren in dieser Saison, schon anders erlebt. Da spricht alles dafür, dass da so langsam, aber sicher etwas wieder zusammengewachsen ist, ja, was die nächsten Wochen und Monate gefestigter auftreten wird.
Und ich finde, es ist auch ein Spiel, wo man viele positive Punkte auch herauspicken kann und die wir ja auch jetzt im weiteren Verlauf unserer Folge noch ansprechen werden. Ich fange mal damit an, dass wieder ein Stürmer mal trifft. Das ist auch mal schön zur Abwechslung. Nicht nur immer die Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler oder Lars.
Das stimmt. Und auch wirklich ein Tor in klassischer Mittelstürmermanier, so würde ich es mal nennen. Ein wirklich gut gemachter Kopfball von Markus Ziereis, 37. Minute. Bis dahin ehrlicherweise sehr ausgeglichenes Spiel, fand jetzt weder Ottensen noch den VfB deutlich besser. Jeder hatte so ein, zwei kleine Chancen. Ja, nichts Außergewöhnliches. Schwierige Bedingungen auch, muss man sagen. Richtiger, heftiger Dauerregen auch in Hamburg.
Ja, überall im Nordwesten.
Genau, ne? dazu halt natürlich der ungewohnte Kunstrasen, der immer eine Rolle spielt, hat der Trainer Dario ja auch vor dem Spiel im Interview zu mir gesagt, dass das Zitat war, es ist ein komplett anderes Spiel von A bis Z, weil der Ball rollt allen anders. Die Laufwege sind anders, das Timing ist anders, etc. Ja, sehr ausgeglichene erste halbe Stunde und dann 37. Minute Flanke aus dem Halbfeld von Ermal Pepschi.
Ja. Butterweich. Ich finde, dieses Wort wurde dafür erfunden.
Ja, es ist wirklich ein schönes Wort dafür. Dennoch eine gute Flanke, aber dennoch eine Situation, wo man nicht von einer klaren Torchance dann sprechen kann. Die kommt so bei 11, 12, 13 Metern runter, sag ich mal. Und Markus Ziereis verlängert den Ball perfekt eigentlich mit dem Kopf, mit so einer kleinen Bogenlampe in die lange Ecke zum 1-0.
Ja, schön einfach den Schädel hingehalten, rüberrutschen lassen, wie man so schön sagt.
Ein Tor, das der VfB von einem seiner Mittelstürmer in den letzten Wochen und Monaten, egal ob es jetzt Markus Ziereis oder wer auch immer da gespielt hat, war, sehr, sehr selten bekommen hat. Solche Tore tun einer Mannschaft einfach gut. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, bei dem Spielverlauf hatte das Tor nicht die ganz große Relevanz, weil 2 Minuten später stand es wieder 1-1. Die entscheidenden Tore sind dann in der zweiten Halbzeit gefallen. Dennoch tut das natürlich auch Markus Ziereis einfach mal wieder gut, so einen Treffer zu machen. Ist jetzt das 5. Saisontor. Immerhin damit bester Angreifer, aber man hat dann 2 Minuten später, musste ich für mich ein bisschen schmunzeln, hat dann Christian Stark für Ottensen das 1-1 erzielt und das ist deren bester Angreifer und der hat eben schon 13 Saisontore bei einer Mannschaft, die jetzt punktgleich ist. Das ist einfach nach wie vor für mich ein Thema, dass andere Mannschaften, denke ich an den Bremer SV mit Guguaze, Ottensen mit Stark, viele, viele Mannschaften haben so einen echten Torjäger vorne drin und den suchen wir hier in Oldenburg jetzt schon lange vergeblich.
Seit einer ganzen Weile, ja. Mich mit interessieren.
Vielleicht ist das ja der Knoten, der berühmte Knoten, der diesmal bei Markus geplatzt ist. Ja,
das hast du schon mal gesagt, das war auch kein gutes Omen. Lass es, Lars, bitte.
Damals war es echt ein Schuss in den Ofen. Ich habe getippt,
Markus. Nicht schon wieder jetzt hier den blanke Fluch auferlegen. ja, jetzt hör bitte auf.
Ich glaube, da kommen wir nicht mehr ganz hin, aber 15 sind noch drin.
Ja. Dein Wort in Fußballgottes Ohr, möchte man sagen.
Hier hast du es zuerst gehört.
Ich würde behaupten, der berühmte XG-Wert bei dem Tor hätte wahrscheinlich unterhalb von 10% gelegen.
Ja, deswegen, schönes Tor, das muss auch Selbstvertrauen jetzt geben.
Ruhig Brauner, ne? Also war ein schönes Tor, aber jetzt war jetzt kein Fallrückzieher, Lars. So, ich wollte noch kurz erwähnen, das 1-0, aber ich finde auch für Ottensen ja auch, ich meine, die stehen auch unten drin, auch relativ klassisch eigentlich. Ja, erste halbe Stunde relativ ausgeglichen, aber für mich erstens ein Abseitstor wurde aberkannt. Ist auch nicht, ich meine, es gibt kein VAR in der Regionalliga. Also ja, wenn du Pech hast. Das sah
aber schon stark nach Abseits aus.
Ja, trotzdem. Und ich glaube in den ersten, 9. oder 10. Minute ist es auch nach einer Ecke der Kopfball wirklich Zentimeter am Pfosten vom VfB vorbei. Also das sind eben diese Szenen, die so ein Spiel ja natürlich auch prägen. Also wenn das Ding reingeht, ich glaube, dann könnte sich da auch ein ganz anderes Spiel entwickeln, aber wie gesagt, so ist nicht passiert. Wollte ich nur noch einmal kurz eben einwerfen.
Ich muss dich jetzt an der Stelle abgrätschen, da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber der VfB hat ja auch seine Chance zum Beispiel durch Podri mal gehabt, nach einer halben Stunde mit dem
Kopfball, der
knapp am Tor vorbeigeht.
Auch wieder wahr.
Also ich fand, es waren nicht die ganz dicken Dinger. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei dem Kopfball, den du gerade angesprochen hast, der knapp am Pfosten vorbeigeht, kann ich nicht ganz garantieren. Ich meine, der Schiedsrichter hat die Aktion im Nachhinein noch abgepfiffen. Ich war, glaube ich, irgendwo ein Foul mit dem Spiel. Aber will ich nicht drauf schwören.
Ich wollte nur darauf, wie sagt man jetzt? Jetzt habe ich, mir fällt das Sprichwort nicht ein. Ich mache einfach weiter. Ich wollte...
Darauf hinaus,
genau. Danke, Lars. Rodri, Assistgeber, ja. Klasse, danke dir. Jetzt muss ich nur noch verwerten wie Haaland. Also.
Melde dich zwischendurch immer mal so rum. Ne?
Ja, mache ich. In den letzten Wochen und Monaten, wo es beim VfB nicht so gut lief, war der VfB eben, sage ich mal, auf der Seite von Ottensen. Und es ist ja schön, dass dieses Momentum jetzt vielleicht ein bisschen gekippt ist, dass der VfB jetzt auch wieder diese Prise Spielglück hat, die wir ja auch schon als ein oder andere Mal angesprochen haben. Du hast gesagt, wie gesagt, das 1-1 direkt 2 Minuten später, wo ich habe mir das Tor auch noch ein paar Mal angeguckt, das war kein Kopfball. Ich glaube, der hat den ja irgendwie mit der Schulter, ja, der Brust. Kopfball. Nee, ganz, ganz komisch sah das aus.
Ja, ich glaube, er köpft so ganz klassisch so zwischen Kopf und Schulter und buxiert den Ball damit aufs Tor, ne? Ja, insgesamt finde ich nicht gut verteidigt, die Aktion vom VfB. Er hat schon relativ viel Platz da gehabt am Fünfer. Es sind jetzt keine 5 Meter Platz neben ihm, das geht auch nicht bei einer Ecke, aber er kann schon ziemlich unbedrängt einköpfen. Da braucht man normalerweise ja Körperkontakt, irgendwas, was ihn aus der Balance bringen kann, etc.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Mit dem 1-1 ging es dann in die Kabine. Entschieden wurde das Spiel dann ja in der zweiten Halbzeit relativ, innerhalb eigentlich möchte man sagen, von wenigen Minuten. Ich glaube, das 3-1 war so ein bisschen auch der Deckel. Am Ende kam ja von Ottensen nicht mehr so viel. Das 2-1, 61. Minute, ja, Kuddelmuddel würde ich sagen. Ich habe die Szene jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß nur, dass dann noch zwischendurch Elfmeter gefordert worden ist. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es war von Oldenburg, der da zum Abschluss gekommen ist, aber
dafür
bist du da. Der Torwart wehrt den irgendwie mit der Brust ab. Der Ball fliegt, weiß ich nicht, 10 Meter in die Luft, ist ewig lang in der Luft und kommt eben genau zu Taritasch. Vielleicht ist der eine oder andere noch am Reklamieren oder mit dem Kopf noch, war das jetzt Elfer oder nicht? Taritasch nimmt den Ball schön runter und legt ihn dann von halb links im 16er schön rechts in die Ecke. So, und jetzt kannst du mir gerne sagen, wer da für welche Aktion verantwortlich war.
Erstmal vorweggestellt, das mit dieser Prise Spielglück, was du gerade angesprochen hast, genau das hat der VfB dann eben in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht mehr gebraucht. Weil er war dann schon recht deutlich überlegen. Da war vorher noch ein Schuss von Möschel aus der Entfernung, den der Torwart noch gut aus dem Winkel kratzt. Ja, dann 61. Minute, das war, im ersten Moment habe ich auch gedacht, Elfmeter VfB, das war glaube ich Podri mal, der da im 16er unterwegs war. Wenn ich mir jetzt nochmal die Zeitlupe bei NordRV angeguckt habe, glaube ich eher dann doch, dass es doch kein Elfmeter war. Ist aber letztlich egal. Hofrauge schießt dann aufs Tor, Torwart hält und wie du gerade schon gesagt hast, so im hohen Bogen kommt der Ball zurück. Taritas nimmt den sehr clever mit der Innenseite, schiebt ihn quasi aus der Luft in die lange Ecke. Erstes Saisontor.
Ja, sowieso, für mich kann man schon so durchaus sagen, der Mann des Spiels. Tor ja. Und Vorlage. Also da wüsste ich jetzt nicht, wer dagegen argumentieren möchte. Vielleicht noch irgendein Verteidiger oder so wegen Zweikampfführung, aber...
Ja, und einer, der jetzt halt auch seit Wochen als Zehner fest auf dieser 4-2-3-1 Position als Zehner spielt und man sieht einfach, dass er mehr drin ist, mehr in den Abläufen, mehr auch weiß, wo er seine Mitspieler findet. Seine Ecken sind ehrlicherweise immer schon gut gekommen, das heißt ja nicht, dass sie immer zum Erfolg führen. Und dass er eine gute Schusstechnik hat, hat er dann auch bei dem 3-1 unter Beweis gestellt.
Beide Male, möchte man sagen.
Beide Male, genau.
Im Vorfeld, das 3-1 ist nach einer Ecke gefallen, aber ich glaube ungefähr so 20 Sekunden vorher hat der VfB eine gute Freistoßsituation, knapp 26 Meter, würde ich sagen.
Oh, was mit dem Maßband da?
Aber ich habe mir tatsächlich das versucht, so ein bisschen da herzuleiten. Ich habe mir der Kunstrasen war ja so schön in diese schönen Streifen eingeteilt. Ja. Dann habe ich ein bisschen gerechnet, habe gedacht, das müssten ja ungefähr so 26 Meter sein.
Auf den Punkt.
Relativ zentrale Position, aber wie du eben schon gesagt hast, sehr gute Schusstechnik. Der Ball fliegt rechts hoch aufs Eck und der Torwart fischt ihn echt klasse raus. Also du hast ja eben schon erwähnt, das eine Ding von Möschel hat er da gut rausgeholt und jetzt den Freischuss von Taritasch auch. Nur blöd, dass die Ecke von Taritasch mindestens genauso gut kam im Anschluss. Und ja, Marc Schröder verwertet die dann eben genauso gut, köpft den links ins Eck und
auch schon viertes Saisontor für Marc Schröder, also für einen Defensiven.
Davon träumt Leon Deichmann nachts.
Viele Grüße.
Ja, ist immer gut, wenn du einen torgefährlichen Abwehrspieler hast.
Ja, ja, absolut. Er hat zwar jetzt ja auch schon mal im defensiven Mittelfeld gespielt, ist ja jetzt zweimal zurück in die Innenverteidigung gewichen, weil erst Nico May und dann eben jetzt Leon Deichmann jeweils gesperrt gefehlt haben. Wird spannend dann nächste Woche, ob Marc Schröder wieder vorgeht ins Mittelfeld. Da wird ohnehin die Personalsituation interessant, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ja, super Kopfball. Auch da würde ich jetzt aus Ottenser Sicht sagen, kommt völlig ohne Körperkontakt, 6-7 Meter vor dem Tor zum Kopfball, ist auch schlecht verteidigt, aber wir sind ja Oldenburger, von daher freuen wir uns darüber, dass er das dynamisch schon gut gemacht hat.
68. war das übrigens, weil ich ja eben noch erwähnt hatte, innerhalb weniger Minuten, also der Doppelschlag, ja. 61., 68. und dann hat man ehrlicherweise auch ein bisschen gemerkt bei Ottensen, ich meine, die stecken auch da unten drinnen, wir haben es vom VfB ja auch die Wochen davor gesehen.
Danach war die Birne geschält, wie ich gerne zu sagen pflege.
Das kenne ich noch nicht. Danach war die Birne geschält. Also, das muss ich mir merken. Sehr schön. Ich überlege fast, ob das. Ja, aber dafür ist es vielleicht noch nicht etabliert genug, aber gut. Sehr schön. Sehr schön. Musik in meinen Ohren. Klasse, dass du mal geschröpft wirst und nicht ich. Ja, da war die. Jetzt muss ich. Ich hätte gerade.
Bist du in die Falle getappt?
Ich hätte gerade fast was gesagt, was ich geldtechnisch bereut hätte. Ja. Hatte was mit Messe und Lesen zu tun.
Oha.
Da war das Spiel eigentlich so gut wie durch.
Ja, weil Ortensen kam einfach auch gar nicht mehr nach vorne. Die haben nur einen Torschuss gehabt. Das war, glaube ich, 78., 79. Minute, den Johnny Peitzmeier ganz gut aus dem unteren Eck.
Ja, das muss man sagen. Aber ich glaube, der wäre sowieso. Ich glaube nicht, dass der in der Ecke eingeschlagen wäre. Sah vor dem Bildschirm so aus. Ja, ich kann mich natürlich auch irren, aber.
Genau, auf jeden Fall war das eigentlich die einzige größere Chance, noch mal auf 2-3 ranzukommen. Ansonsten hat der VfB das wirklich defensiv super im Griff gehabt. Muss man jetzt auch sagen, ich bin immer am Zählen jedes Spiel. In den letzten 6 Spielen jetzt inzwischen kein Spiel mehr als ein Gegentor. 5x1, 1x0. Das spricht einfach dafür, dass diese Stabilität jetzt wieder da ist. Und dann war letztlich ein Spiel, was man nach Hause bringt und Lubongo macht nochmal neue Lubongo-Sachen. Letzte Woche eine Minute nach Einwechslung das 2-0 gegen Norderstedt. Diesmal 3 Minuten nach Einwechslung das 4-1 gegen Ottensen. Er wird sicherlich nicht zufrieden sein gerade mit seiner Rolle, dass ihn so ein bisschen, Drilon Demai ist es letztlich, der zurzeit links offensiv spielt, da verdrängt hat, weil halt Markus Sias im Zentrum spielt. Vorher war Demai im Zentrum.
Das Schweizer Taschenmesser des VfB, möchte man behaupten.
Schön, schön. Ja, worauf hinaus wollte, würde nicht ganz zufrieden sein mit deiner Rolle. Allerdings, wenn du jedes Spiel gewinnst und jedes Mal dein Wechselspiel an Tor schießt, hast ja auch irgendwie gute Laune, ne?
Auf jeden Fall. Und war auch gar nicht schlecht gemacht. Flach auf die kurze Ecke aus einem relativ spitzen Winkel. Natürlich, der Torwart kriegt ihn durch die Beine. Am Ende für Ottensen irgendwie auch ein gebrauchter Tag. Der VfB freut sich über die 3 Punkte, klettert in der Tabelle. Das erste Mal seit... Ja, ich weiß, ich bin der Mann der Zahlen, aber seit sehr langer Zeit.
Ah, jetzt hättest du glänzen können.
Jetzt hätte ich glänzen können.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Natürlich seit mehreren Wochen.
Ja, auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
Genau. Wobei ein Nicht-Abstiegsplatz ja immer noch, wir haben schon mehrfach darüber geredet, sehr theoretisch ist. Ne? Es gibt 3 Regelabsteiger.
Auf 13. sind sie jetzt. Ich habe vorhin, glaube ich, aus Versehen 15. gesagt. Also sie sind 13.
Ja, 13., 6. Und das wäre auch quasi der ganz sichere Klassenerhalt. Es kann bis maximal 5 Absteiger geben. Wenn jetzt beispielsweise Hannover 2 und Osnabrück, die beide zurzeit in der 3. Liga.
Ja, da läuft es nicht so gut.
Genau, wenn sie absteigen und Havelse eben in der Relegation, also wenn Havelse Meister wird, die Relegation nicht gewinnt und auch drin bleibt, dann würde es 5 Absteiger geben.
Schläfst du in Havelse Bettwäsche oder warum sagst du, dass die, nur weil sie aktuell Erster sind, heißt das ja nicht, dass sie am Ende der Saison auch da stehen.
Nö, das heißt es nicht, aber 7 Punkte ist natürlich schon mal ein Brett. Drochtersen ist aber auch sehr konstant, also kann schon noch auf den Zweikampf hinauslaufen. Mehr sehe ich eigentlich nicht, wobei Meppen schon auch noch aufkommt. Die haben nur eigentlich mehr Auswärtsprobleme, also zu Hause sind die eine Macht. Aber sie lassen relativ regelmäßig auswärts federn. Deswegen glaube ich, dass es auf Havelse oder Drochtersen hinausläuft, weil Meppen halt schon so einen richtigen Lauf bräuchte.
Du, das kann alles passieren.
Ach, Mensch.
Oh nein.
Also der war auch so schwach, dafür musst du alleine schon, weil das kann alles passieren, das ist allein schon Strafe deswegen.
Ja, ich entschuldige mich. Aber wobei, muss ich mich eigentlich nicht für entschuldigen, ist ja eigentlich was Gutes.
Jetzt straf dich wieder.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass es auch im Bereich Personal Sachen zu berichten gibt. Lars, erleuchte uns.
Mit solchen Einleitungen machst du mich schon wieder nervös. Naja, was heißt zu berichten gibt? Grundsätzlich ist natürlich ein Grund, warum der VfB zurzeit so stabil ist, dass die meisten wichtigen Leistungsträger wieder da sind. Und wenn ich jetzt über nächste Woche nachdenke, da wird dann eben Leon Deichmann zurückkehren. Da wird vermutlich Anwar Adam, der jetzt wieder im Kader war, aber noch geschont wurde. Da hatte ich mir Ende der letzten Woche mit Dario Fossi telefoniert und er sagte, ja, der ist wieder so weit, allerdings mit muskulären Problemen auf dem Kunstrasen wieder einsteigen. Wir wollen vorsichtig sein. Ja, wenn die beiden zurückkehren, Deichmann, Adam, dann finde ich defensiv hat der Trainer da fast schon die Qual der Wahl. Ne? Also Adam wäre dann wieder der logische Ersatz für Ermal Pepschi, der das jetzt aber auch gut gemacht hat in der rechten Viererkette. Wie gesagt, auch Tor vorbereitet vor dem 1:0. Dennoch ist Adam natürlich ein fitter Adam, ist gesetzt. Das heißt, der wird wahrscheinlich wieder reinrotieren. In der Innenverteidigung beziehungsweise im defensiven Mittelfeld wird das dann schon spannender, ne? Weil grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Leon Deichmann auch zurückkehrt. Dann wäre die wahrscheinlichere Innenverteidigung zusammen mit Nico Mai, glaube ich, was dafür sprechen würde, dass Marc Schröder wieder einen Platz vorrückt ins defensive Mittelfeld.
Machst du gut, Lars, weiter.
Und da müsste dann, naja, Willem Hofrauge ist zu konstant und stark die letzten Wochen gewesen, wahrscheinlich Adem Podri mal wieder um seinen Platz bangen, der zwischenzeitlich auch schon mal draußen war. Also da, was einfach wichtig ist, da ist jetzt wieder eine Auswahl da und die Jungs, die da spielen, sind auch fit, die kommen nicht mehr gerade aus einer Verletzung oder was. Und das spricht einfach dafür, dazu dann Nico Kniestock links, der gefühlt jedes Spiel macht. Oder nicht nur gefühlt, ich habe die Statistik jetzt nicht nachgeguckt, aber spielt auf jeden Fall jetzt schon seit Wochen immer 90 Minuten durch. Und dann steht da einfach ein Gerüst, das viel, viel besser ist als das, was wir lange gesehen haben.
In der Saison. Wunder, man sehe, was mit einem vollständigen Kader möglich ist. Ja, gut, nicht, aber also, was, ne? Mit einem guten, gut aufgefüllten Kader möglich ist.
Wo du auch das gerade sagst, vollständig ist natürlich noch lange nicht. Ne?
Nein,
wir nehmen ja Buchtmann Otto als Langzeitverletzte, ja. Aber zum Beispiel Raphael Brandt fehlt seit Wochen. Da sagte mir Dario, ja, also der war jetzt auch wieder im Kader, ist auch nach seinen muskulären Problemen kurz wieder davor, so richtig angreifen zu können. Und auch Lino Schäfer zum Beispiel fehlt ja seit Wochen immer wieder mit muskulären Problemen. Soll jetzt auch kurz vor der Rückkehr sein. Jetzt sind es natürlich auch nur noch 3 Spiele.
Was machen die denn alle mit ihren Muskeln?
Ja. Das Thema machen wir jetzt heute nicht auf.
Ich habe eben schon angesprochen, dass wir natürlich aufgrund der Situation auch mal über die Lage da unten sprechen wollen und euch einen kleinen Überblick geben, wie denn sonst so
kuschelig ist.
Ja, wie es da aussieht. Ich meine, der VfB natürlich die letzten 4 Spiele ungeschlagen, 2-mal davon gewonnen, aber es gehört natürlich auch da andere Ergebnisse dazu, dass der VfB geklettert ist. Jetzt am Wochenende beispielsweise haben einige Mannschaften verloren, wobei man auch eine kleine Überraschung dabei war. Eintracht Norderstedt hat gegen die Reserve von Werder Bremen gewonnen, 3-2. Hätte man jetzt so nicht erwartet.
Mit neuem Trainer übrigens. Norderstedt hat direkt nach dem 0-2 in Oldenburg seinen Trainer freigestellt.
Und auch andere Mannschaften haben gepunktet. Der Bremer SV gewinnt zu Hause 2-0 gegen Holstein Kiel 2. Also und die waren ja, gut, diese Saison eher so, ja, nicht so gut mit dabei wie letzte Saison. Ich meine, Kiel ist also letzter
Kiel,
aktuell.
Kiel 2 ist ja absolut gerade auf Talfahrt, könnte man sagen.
Ja. Also
das formschwächste Team der Liga.
Havelse gewinnt zu Hause 3-0 gegen Todesfelde. Also das waren natürlich auch alles Ergebnisse, die, bis auf vielleicht Norderstedt und Bremer SV, die dem VfB so ein bisschen in die Karten gespielt haben.
Finde ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, aber so halb. Ich meine,
naja, und wenn du überlegst,
Norderstedt haben gewonnen. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich.
Jeddelo hat auch verloren gegen die Reserve des HSV.
Ja, Jeddelo muss so ein bisschen aufpassen, ne? Die haben jetzt auch eine schlechtere Phase. Die stehen noch 3 Punkte vor dem 19-Punkte-Block
mit
Pauli, VfB und Ottensen.
Also allgemein, du hast es eben schon gesagt, kuschelig. Also da unten 7 Mannschaften zwischen 19 und 17 Punkten. Also da ist echt, also da kann sich ja jedes Wochenende kann sich das ganze Bild da unten ändern.
Ja.
Und wie du angesprochen hast, Jeddolo würde ich eigentlich schon fast dazu zählen. Die sind mit ihren 22 Punkten auch nicht mehr so weit weg.
Ja, ich würde mit Jeddolo quasi den wahrscheinlichen Abstiegskampf der Rückrunde eröffnen, sozusagen, weil vor Jeddolo steht VfB Lübeck mit 25 Punkten.
Ja.
Die sind auch zu stark und konstant, dass sie da unten reinrutschen würden. So, Jeddolo 22, da geht's für mich los. Dann kommen die drei mit 19, drei mit 18 und eine Mannschaft mit 17. Die werden die Absteiger, wie viele es auch immer sein werden, unter sich ausmachen. Und ich habe schon mehrfach hier gesagt im Podcast, es bestätigt sich halt immer mehr. Es gibt diese Saison eben keinen, der abfällt. Jeder holt nach und nach immer wieder seine Punkte. Von daher wird das echt verdammt spannend. Und ja, ich glaube, wir sind hoffnungsvoll aufgrund der letzten Leistungen, dass der VfB sich daraus vielleicht sogar ganz verabschieden kann. Aber ich glaube schon, dass sich das noch ein bisschen hinziehen kann.
Ja, das Programm, was jetzt auch kommt, das können wir auch gerne noch vielleicht den Februar und den März ansprechen, ist jetzt nicht das Entspannteste. Also jetzt am Wochenende kommt Phoenix Lübeck ins Marschwegstadion, auch keine einfache Aufgabe, die sind aktuell Siebter. Danach kommt das große Derby gegen Kickers Emden, was man natürlich hofft, ein bisschen besser zu gestalten als die anderen Spiele in dieser Saison. Allerdings auswärts bei Emden. Dann kommt der geliebte Nachbar aus Lohne. Ist auch immer ein Feuer drin, vor allem seit letzter Saison. Ja, und dann im neuen Jahr warten schon Meppen und die Reserve von Werder Bremen. Also das ist ein Programm, das ist also die schon amtlich. Also wenn man überlegt, gut, ja, seit 4 Spielen jetzt ungeschlagen und ja, da war auch Havelse dabei und ja, da war auch Drittliga-Absteiger VfB Lübeck dabei. Aber die letzten 2 Partien waren natürlich wichtig gegen die direkte Konkurrenz Norderstedt und Teutonia, aber die haben natürlich jetzt nicht die Qualität wie die Gegner, die jetzt kommen. Also
die ersten beiden Gegner des nächsten Jahres hätte ich so natürlich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt, weil jetzt erstmal die 3 Spiele, die in diesem Jahr noch anstehen, ja, die werden nochmal wichtig sein. Gegen 7., gegen 6., gegen 5. nacheinander in der Tabelle. Jetzt kann man sagen, für die alle 3 Mannschaften wird es nicht mehr um ganz, ganz viel gehen, weil da wird keiner von aufsteigen und da wird auch keiner von absteigen, aber es sind einfach Mannschaften mit einer guten Qualität. Lübeck finde ich noch am unsichersten, so wie die herkommen, haben immer mal sehr starke Leistungen dabei, aber auch echt mal schwächere. Jetzt zuletzt zu Hause 1-3 gegen Lohne verloren, aber die Woche davor 3-0 in Emden gewonnen, was wahrlich auch nicht einfach ist. Emden ist ein ganz, ganz eigenes Spiel. Das würde ich fast ja, muss man so sehen. Da kannst du nicht, von Form oder wer ist gerade fit. Das wird wieder eine eigene Dynamik. Das wird richtig voll in Emden sein. Da ist dieser Faktor Ex-Oldenburger. Ja, das ist ganz schwer vorauszusagen. Und dann, ja, letztes Heimspiel gegen Lohne. Ja, würde ich Oldenburg grundsätzlich schon favorisieren in der aktuellen Form, aber ist noch ein bisschen hin.
Ist noch ein bisschen hin und wir wissen ja, wer da an der Seitenlinie steht, ne? Der Pep Guardiola, der bei Duisburg gelernt hat. Uwe Mörle.
Ach, darum.
Irgendwie müssen wir doch hier auch ein bisschen internationalen Flair in die Regionalliga Nord reinkriegen.
Wir sollten das heute auch in den Titel nehmen. Irgendwas mit Guardiola.
Ja, das ist in der Tat. Und wie schon angesprochen. Also
ich finde, es sind auf jeden Fall 3 hochattraktive Spiele, die da jetzt kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil Emden müssen wir nicht drüber reden, aber auch Lohne, das Heimspiel wird, glaube ich, gut besucht sein. Kann man sich darauf freuen, in Anbetracht der Form, die der VfB gerade hat.
Und wie du angesprochen hast, Lübeck ist hopp oder top. Also bei denen ist echt, und ich kann mir gut vorstellen, zu Hause im Marschwegstadion mit den Fans im Rücken, in der aktuellen Form.
Wir müssen ja auch immer wieder betonen, im Grundsatz wäre der VfB in so einem Spiel der Favorit, wenn man die Tabelle sich jetzt mal nicht vor Augen führt, sondern einfach sagt, VfB hat ein Heimspiel gegen Phoenix Lübeck, dann gucke ich mir den Kader des VfB an und den Kader von Phoenix Lübeck und dann würde ich sagen, der VfB ist zu Hause Favorit.
Hat man letzte Saison auch gesagt, dann hat man 5 Dinge gekriegt. Nee, mehr sogar. Nee, 5.
Das war auswärts.
Ja, trotzdem.
Auswärts ist es wieder was anderes, da würde ich das so nicht sagen, wobei VfB 7 Punkte aus den letzten 3 Auswärtsspielen.
Bockstark.
Entwickelt der VfB sich zur Auswärtsmacht. Warum?
Jo, solange sie auch weiter zu Hause die Punkte holen, wäre schön, ne?
Ja.
Aber wir denken schon mal ein Spiel weiter. nämlich an das Auswärtsspiel bei Emden. Natürlich ist das Spiel gegen Lübeck wichtig, aber das Spiel gegen Emden ist natürlich, hat eine ganz besondere, ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich schon fast sagen. Auch für uns als Podcast, Lars, da haben wir was ganz Besonderes. Einen ganz besonderen Leckerbissen für euch.
Ja, zumal wir ja hier von der NWZ halt einen zweiten Podcast haben, der jeden Mittwoch rauskommt.
Unser kleiner Bruder.
Genau.
Eine kleine Spitze sei hier doch.
Grüße nach Emden. Der Deichkicker von den Kollegen aus Emden, dem sich natürlich alles um Kickers Emden dreht. Und das wollen wir natürlich nächste Woche ausnutzen, dass wir da so ein bisschen uns vereinen können, und wir planen eine sehr schöne Folge, glaube ich, mit Christian Zeiss, dem Gastgeber des Deichkicker-Podcasts, mit einem Gast, einem Spieler von Kickers Emden und einem Gast vom VfB Oldenburg, die sich hier vor dem Spiel ein bisschen erzählen können, warum sie denn beim besseren Verein in der besseren Mannschaft spielen und warum sie dann am Freitagabend gewinnen werden.
Hast du irgendwas, was man dem einem der Spieler vielleicht irgendwie, sag ich mal, zu trinken anbieten kann, was vielleicht, ja, ich will jetzt, also, ne?
Ach, so. Also Punkt 1 nehmen wir am Montag auf, spielen am Freitag.
Ja.
Und Punkt 2, also, dass du überhaupt so eine Idee hast, zeigt schon wieder einiges. So wird in Hamburg also gearbeitet.
Ja, nur das bei den eigenen Spielern nicht geköpft, das ist leider so.
Die kriegen immer selbst die Getränke, das ist das Problem.
Ja, Lars, das war eine sehr schöne Folge heute mit dir.
Ne? Wir hatten gute Laune, weil es läuft.
Da bleibt mir ja eigentlich, du bist doch hier Rodri. Was heißt denn Tschüss auf Spanisch, Lars?
Ich sag dir jetzt nicht, dass Tschüss Adios heißt. Das ist doch.
Das weiß ich selber, aber ich wollte es von dir hören.
Willst du jetzt noch Sprach? Wollen wir jetzt hier noch irgendwie Werbung machen, wie die anderen Podcasts, für irgendeinen Sprachlernkurs, oder?
Da wären wir leider nicht für bezahlt.
Ja, nee, leider nicht.
Ja, ihr merkt,
wir kommen zum Ende.
Wir kommen zum Ende. Wir sind gut drauf. Ihr hoffentlich auch. Beim VfB läuft's und läuft hoffentlich auch noch weiter so. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Als bleibt sportlich. Ciao.
Genießt die Woche. Ciao, ciao.